Ja, meine Damen und Herren, in letzter Zeit wurden alle Lehrenden der Fakultät eingeladen bzw. aufgefordert von der Institutsleitung und vom Dekanat, die aktuelle Situation an der Universität in ihren Lehrveranstaltungen zu diskutieren. Ich habe ja dazu zum letzten Mal schon ein wenig geäußert, würde gerne ein paar Sachen noch hinzufügen, die gewissermaßen auch durchaus im Rahmen der Ethik sich befinden. Falls Sie also einer Rechtfertigung bedürfte zum Thema, haben Sie irgendwelche Bemerkungen noch zu aktuellen Situationen, Protestaktionen und so weiter und so weiter? Oder Kritik zu Ihrem Studium, zu Ihren Studienbedingungen und ähnliches mehr? Wenn ich dann Folgendes, ich habe vor 2 Tagen in einer verbreiteten Zeitung in Österreich, einem bekannten Kleinformat, Sie wissen welches, Leserbriefe mir angeschaut, Briefe von Lesern auch zu Universitäten, und da ist mir einer aufgefallen, da schreibt jemand sinngemäß zitiert, die Studenten sollen brav arbeiten, auf die Straße zu gehen, sie leben ja auf Kosten anderer Leute. Sie stehen erst auf, wenn er, der Leserbriefschreiber, schon von der Arbeit nach Hause fährt, und dann versperren sie ihm auch noch den Weg. Der Studentenmob, schreibt er wörtlich. Das kommt ungefähr so heraus, der Studierende trinkt nur Bier, liegen den ganzen Tag im Bett und halten andere brave, fleißige Leute von ihrer Arbeit auf. Also ich glaube, so kann nur jemand schreiben, der eine Universität noch nie von innen gesehen hat. Es mag ja immer Studenten gegeben haben, die nichts gemacht, ihr Studium verbummelt haben, wie man sagt, aber daraus zu schließen, der Studenten nur, wie gesagt, Bier trinken oder was auch sonst und nichts tun auf Kosten anderer Leute leben, ist eigentlich eine Schweinerei. Nur, wir müssen das nicht ernst nehmen, wenn nicht solche Leute auch gefährlich wären. Ja, denn der Ruf nach Zwangsarbeitslagern ist da auch nicht mehr sehr weit. Und was die Situation an der Universität betrifft, so habe ich schon letztes Mal schon gesagt, es ist eigentlich ein, ja, der Spiegel einer gesamtgesellschaftlichen Situation. Ja, Quantifizierung, Punktesystem, Messung, Ökonomisierung. Was bringt es uns? Ein anderer Leserbriefschreiber meint, Österreich soll diejenigen fördern, die Chemie, Technik und Physik studieren, weil die wir brauchen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Nicht Theaterwissenschaften, Publizistik und was ist da, Archäologie und so weiter. Ja, ich meine, das ist eine Frage der Bildung grundsätzlich. Wir brauchen genauso, wenn man von Bildung sprechen möchte, ernsthaft, Theater. Wissenschaft, Psychologie, Archäologie, Paläontologie und die sogenannten Orchideenfächer. Wenn wir uns ein Burgtheater leisten und eine Oper, dann bitte auch Paläontologie und Philosophie und so weiter. Wie der Zugang zur Universität geregelt werden kann, soll, schwer zu sagen. Ich meine, die Schulen hätten hier auch schon die Aufgabe, besser darauf vorzubereiten, was mögliche potenzielle Studierende erwartet, ob es sich auszahlt, das sage ich bewusst auszahlt, ökonomisch, Publizist zu studieren oder Theaterwissenschaft, weil diese Fächer überlaufen sind. Aber das sind dann andere Spezialprobleme. Der Dekan der, wer war das jetzt, der juristischen Fakultät, hat am Wochenende in einem Interview gesagt, wer stimmt mit den Protesten grundsätzlich überein, was Inhalte betrifft, über die Form könne man streiten. Er wäre der Meinung, statt das Audi Max und andere Hörsäle zu besetzen, sollte das Wissenschaftsministerium besetzt werden. Eine Idee, die vielleicht überlegenswert wäre.
Das Burgtheater war schon.
Bitte?
Das Burgtheater war schon.
Ja, genau, genau, der Verfassungsjurist, genau, danke. Ich habe gesagt, es geht hier um gesamtgesellschaftliche Aspekte letzten Endes. Und was bedeutet Bildung im gesamtgesellschaftlichen Kontext? Sicher nicht die richtigen Antworten in der Millionenschau, die Sie ja wahrscheinlich kennen, das kann man ja nicht übersehen. Ich habe mir ein paar Mal das angeschaut, das Ganze mit alt, und muss zugeben, dass ich ein, zwei Mal schon bei einer der ersten fünf Fragen ausgestiegen wäre. Und zwar deswegen, weil einmal die Frage lautete, welcher deutsche Fußballer hat im September des Vorjahres welches amerikanische Model geheiratet? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch wenig. Oder wenn die Frage ist, wer spielt die Hauptrolle in irgendeiner Vorabendfernsehserie, dann weiß ich es auch nicht, weil ich nie am Vorabend fernsehe. Da wird aber vorausgesetzt, man sollte man wissen, das ist allgemein Wissen eigentlich, wer hat wen geheiratet, wer spielt womit und so weiter. Gut, das kann man machen, das ist ein Spiel, nicht? Aber Bildung ist nicht ein Spiel wie die Millionenshow oder wie heißt es in Deutschland, wer wird Millionär, da geht es um ganz anderes, da geht es um die Erkenntnis von Zusammenhängen und um die Fähigkeit zu kritischem Nachdenken. Und da fällt mir Folgendes ein, wir bleiben ja beim Thema, wie gesagt. Hungersnöte. Gestern, vorgestern war zu hören und zu lesen, täglich verhungern 17.000 Kinder weltweit. Wenn man das hochrechnet, in 10 Tagen 170.000 pro Monat. Ja, halbe Million. Das heißt, das war 6 Millionen pro Jahr. Das wird zur Kenntnis genommen. Ja, man muss was tun natürlich, aber wie man es macht, ist unklar. Wir kommen drauf noch thematisch später und genauer zurück. Welche Aufregung hingegen verursacht die sogenannte Schweinegrippe? Da gibt es auch Tote, sicher jeder Tote ist einer zu viel. Aber wenn sich die Zahlen sich vergegenwärtigen, steht das in keiner Relation, in keiner, zu den Hungersnöten und sonstigen Tragödien, die nicht einmal wahrgenommen werden, also die Toten bei Terroranschlägen und so, ja, wahrgenommen schon, aber das scheint nicht weiter wirklich so beunruhigend, das ist so. Kritisch zu denken, hieße sich so etwas mal zu vergegenwärtigen und auch die Medien dahingehend zu kritisieren, dass sie die Berichterstattung sehr einseitig vornehmen. Natürlich, die Schweinegrippe sensibilisiert, nicht, das kann jeden betreffen. Hunger betrifft uns hier eher weniger. Die allermeisten von uns haben genug zu fressen, buchstäblich gesagt, also, so musst du aufregen. Zweites Beispiel, weniger lustig, und das erste ist auch nicht gerade lustig. Da habe ich gelesen von ein paar Wochenendmagazinen der Wiener Zeitung, das ist mal eine seriöse Zeitung, weil ich selber da gelegentlich Artikel schreibe. Was weniger bekannt ist, die Wiener Zeitung ist die älteste Zeitung der Welt. Ja. Da wurde berichtet über einige Frauen aus der Steiermark, die hier in Wien in dem Supermarkt Wiener arbeitet. Und wie schaut die Situation dieser Frauen so aus? Eine schreibt, sie muss um 3:30 in der Früh aufstehen. Es gibt einen Autobus von der Firma, der die Frauen da von der Steiermark nach Wien karrt. 3:30 in der Früh aufstehen und sie kommt um circa 22:30 in der Nacht wieder zurück. Sie macht das 2 Tage in der Woche und bekommt dafür pro Monat 500 Euro. Das ist eigentlich fantastisch. Eine andere schreibt, sie macht das 4 Tage in der Woche ebenso. 3:30 in der Früh auf, 10 Uhr wieder nach und zurück und so weiter. Sie bekommt 1000 Euro im Monat. Und der Gipfel der Sauerei, in dem Autobus, der sie da herbringt und wieder zurück nach Hause bringt, dürfen sie nicht essen. Das könnte ja sein, sie verschmutzen den Autobus mit Brösel von der Käsesemmel oder irgendwas. Das ist menschenverachtend, das ist eine moderne Form der Sklaverei. Und das bitte gehört durchaus auch zum Thema der gesamten Situation auf der Universitäten, eine Rationalisierung, Ökonomisierung. Der Rotstift, der berühmte, wird angelegt und man spricht auch zynisch, nicht Humanressourcen, unglaublich eigentlich, als ob der Mensch eine Nahrungsressource wäre, Kannibalismus letzten Endes. Und das dürfen wir der Universität nicht zulassen. Das alles nur, wie gesagt, nach Maß. Nirgends dürfen wir es zulassen. Ja, wir reden hier dann doch von Universitäten primär. Dass alles nach Maß und Zahl und Effizienz bewertet wird. Ein Kollege vom Biozentrum hat mir vor kurzem gesagt, er war verärgert und mit Recht verärgert, Er bekam die Aufforderung, ich weiß nicht von welcher Universität am Stelle, im kommenden Jahr die Effizienz seiner Forschungsgruppe um 14,3% zu steigern. Wie soll er das machen? Wie macht man das jetzt? Wie steigert man die Effizienz einer Forschungsgruppe um 14,3% gerade? Oder meinetwegen 12,1% oder 15,6%. Das ist ja völlig absurd. Ich kann ihm nicht im Vorhinein, wenn ich forsche, wissen, was herauskommt. Oder ich manipuliere letzten Endes, damit eben die 14,3% reicht. Weil hier was schludrig dahinter, dass halt nur das herauskommt, was der und der Punktezahl bemessen werden kann. Das ist ja völlig absurd, nicht wahr? Also das kann ja nicht an einer Universität sein. Das ist wirtschaftlich schon absurd. Und noch mehr, wenn es sich um wissenschaftliche Leistung handelt. Ich frage mich jetzt schon, wie werde ich dann am Ende des Semesters oder zu Beginn des nächsten Semesters diese Lehrveranstaltung, wie lege ich da die Prüfung an? Mit Millionen schon wäre eine Möglichkeit. Was ist Bioethik? Vier mögliche Antworten. Überlebenswissenschaft, Kunst, eine Literatur, ein Theaterstück oder halt eine wissenschaftliche Theorie oder irgendetwas. Und sind Sie für Sterbehilfe? Ja oder nein? Ja, dann ist die Frage. Darf man Menschen töten? Ja, nein? Das wäre schon vielleicht noch irgendeine halbe Antwort. Da kreuzen Sie von 1 bis 5 an. Und ja, absolut nein, ein wenig, mehr oder weniger. Und so weiter. Also das wird nicht einfach sein. Die Prüfungsfragen sich zu überlegen. Ich glaube, ich habe mich deutlich genug gemacht, so gut das in der Kürze möglich war und möglich ist. Meine Haltung kennen Sie hiermit. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte zum Thema oder Bemerkungen. Bitte.
Ja, eine Bemerkung dazu, dass man also nicht das ganze Effizienzdenken nur Tag für Tag sagt, dass man sollte sich halt nicht nur darauf richten, sondern es sollte, also ist meine Meinung zumindest, ein wenig immer dabei sein, ein Effizienzdenken damit auch, aber nicht, dass es nicht ausartet in einem.
Ja, was ist Effizienz? Wann ist ein Forscher effizient? Natürlich, wenn er gar nichts macht, ist er nicht effizient. Ja, das ist klar. Also, wenn er nur schläft oder nur Bier trinkt, dann wird er, na, wer weiß, wer wird er auch.
Aber kann man annehmen, dass es in den meisten Fällen so ist, dass da nichts zustande kommt, wenn er nur Bier trinkt?
Das ist schon klar, aber das ist ja nicht allgemein der Fall. Ich meine, das machen ja Leute etwas. Das kann niemand, der gar nichts macht. Wenn er nichts machen wollte, dann soll er dann Wissenschaft betreiben. Das will er ja auf jeden Fall machen. Wie gesagt, was ist Effizienz? Wenn ich das Stück und das Schloss von Franz Kafka, also einem Germanistikstudenten, und also, wann ist er effizient? Wenn er das Stück auswendig weiß? Oder wenn er Interpretationen zu Kafka vorlegt? Ich glaube, das Zweitgenannte, aber das lässt sich dann nicht mehr mit Effizienz beurteilen, nur mit Kreativität. Da hat er sich was überlegt und er hat nicht nur auswendig gelernt und dann genau gesagt, man kommt, hat er Langvermesser am Schloss und so weiter und so weiter. Sie kennen das, den Roman wahrscheinlich. Also ich kann das nicht beurteilen nach dem Kriterium der Effizienz oder nach Punkten. Zum letzten Mal schon gesagt, 100 Punkte, okay. Wie viel geben wir dann dieser oder jener wissenschaftliche Leistung? 72, 95, nur 12. Und warum? Es gibt eine Unsitte natürlich auch längst in wissenschaftlichen Publikationen, den sogenannten Impact-Faktor. Sie werden davon gehört haben. Ich weiß nicht genau, wie man den berechnet. Da kommt dann, was weiß ich, 5236 irgendwas heraus. Gut. Die Beiträge in solchen Zeitschriften werden aber trotzdem nicht wirklich gelesen. Und was heißt der Faktor? Dann lässt es gar nichts. Oder zumindest, naja, nicht mehr, als dass der Autor des Beitrags halt in einer Zeitschrift aufscheint, die einen hohen Impact-Faktor hat. Ja, gut. Es gibt Aufsätze oder Publikationen in weniger bekannten Zeitschriften, die wesentlich mehr an Substanz enthalten und viele Publikationen ganz großer Gelehrter der Vergangenheit sind irgendwo versteckt erschienen, haben da im Nachhinein ungeheuren Impact gehabt, um das ist dieser Ausdruck zu verwenden. Aber das kann ich nicht mit einem Faktor, mit einer Zahl Einfall bemessen. Und dann ist auch ein Problem bei diesen Zeitschriften, das sogenannte Review-System, also 2 bis 3 Gutachter, also Standardzeitschriften dieser Art, Nature, Science. Ich weiß, dass die Gutachter ja permanent auch überfordert sind. Wie sollen die, das erscheint wöchentlich, nicht? Und wöchentlich müssen da in diesen Zeitschriften hervorragende Erkenntnisse drinnen, gewissermaßen erzwungen. Jede Woche muss irgendwas Sensationelles da sein. Und da sollen 3 Gutachter das möglichst rasch bewerten. Ja, die können ja nicht in der kurzen Zeit wirklich alles nachvollziehen. Und so kommt es dann auch, nicht? Und das ist ein Problem heute, ein Problem der Wissenschaftsethik, dass sich dann immer wieder Beiträge einschleichen, die nicht nur substanzlos sind, das würde ja noch gehen, wir haben viel Substanzloses in der Welt, sondern Schwindel und Betrug. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil damit, wenn es auffliegt, und immer wieder, dann gibt es einen Skandal auch in der Wissenschaft, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Wissenschaft, da wird das Vertrauen in die Wissenschaft auch erschüttert. Da wird so ein Leserbriefschreiber wie der in der Kronenzeit, mit dem Studenten schlafen und so weiter und versperren mir den Weg, der wird dann verallgemeinern sagen, ja, das ist die Wissenschaftler, lauter Betrüger. Nicht? Geld kassieren sie von uns, nicht? Aber da wird irgendwas manipuliert und da kommt ein Betrug raus. Gut, also ich denke, Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Und über Wissenschaftsethos werden wir uns aber noch unterhalten müssen. Gut, noch weitere Fragen oder Bemerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, die Frau Kollegin kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben da nochmal die universitäre Situation und so weiter ein bisschen aufgegriffen. Noch einmal, wenn Sie dazu auch künftig in Fragen Bemerkungen haben, bitte einfach zu sagen. Noch einmal, die Situation, um die es hier geht, die man kritisch diskutieren muss, natürlich, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, beruhend auf Ökonomisierung, Rationalisierung, auf Reduktion von Qualitäten, auf Quantitäten. Und das betrifft eben nicht nur die Universitäten. Aber die Universitäten sind insoweit besonders betroffen, dass gerade hier ja Qualität gefordert werden sollte. Und nicht eine mit Zahlen bemessene Leistung, Effizienzsteigerung im Sinne der Konkurrenz. Und das kann man nicht mehr hören. Das Ranking der Universitäten, wie gesagt, man muss doch auch zum Beispiel die lokale Verwurzelung einer Universität berücksichtigen. Warum sollen alle Universitäten gleich sein? In verschiedenen Kulturen, auch innerhalb einer Kultur, kann ja eine Universität auch ganz kulturspezifische Aufgaben erfüllen, die vielleicht anderswo ganz anders aussehen. Warum soll Wien beispielsweise jetzt exakt so bemessen werden können wie die Universität in Palma oder in Shanghai oder sonst irgendwo? Ja, wir haben eine bodenständige Kultur sozusagen, nicht nur Bier trinken, das gehört aber auch dazu natürlich. Und da braucht man nicht den Rotstift anzusetzen und sagen, so jetzt machen wir das alles gleich, nicht alle Universitäten haben die gleichen Inhalte, die gleichen Botschaften, die gleichen Zahlen vorzuweisen, die gleiche Effizienz. Ja, gut, dann brauche ich aber auch kein Ranking mehr, das sind sowieso alle gleich. Okay, gut, damit würde ich heute zumindest das Thema abschließen. Ja, noch Fragen dazu oder Anmerkungen? Bitte schön.
Salzburg zum Beispiel hat jetzt eben auch nur so ein Verleihungsposition im Endeffekt nachgemacht.
Etwas lauter, bitte.
In Salzburg, die Studenten haben so eng, also haben Paradier auf die Verneigungsprozession nachgemacht. Wir haben damit nicht wahnsinnig große Intelligenz zeigt und die Mobilitätlosigkeit an den Tag legt, was einfach nicht sein kann. Man macht sich jetzt mit einer Religion, die sowieso zurzeit in unserer Gesellschaft, zurzeit eh nicht mehr wirklich diesen Stellenwert hat, aufgrund dessen macht man sich, will man noch was aufzeigen. Und das war
ja
nicht ganz klug, was der gemacht hat.
Ja, ja.
Es sind eben Theologiestudenten eingeladen, die wollen den Zeitpunkt zu dem Teil nutzen machen. Und die haben natürlich dann gesagt, ja, also da können wir jetzt eigentlich nicht mitmachen. Wir würden zwar das Ganze gerne unterstützen, aber es geht das halt nicht.
Ja, was mir noch zusätzlich auffällt, aber für allen muss das auffallen, es waren ja gestern Proteste an unterschiedlichen deutschen Universitäten und ich habe gelesen, sogar in Kalifornien, in einer Universität, in der Schweiz wird protestiert und so weiter. Das Lustige eigentlich, wenn sich das wirklich ausweiten sollte, man bleibt abzuwarten, dass die Proteste ausgerechnet von dieser verschlafenen Stadt Wien. Offenbar, ich meine, das ist durchaus positiv, nicht? Also offenbar gibt es in Wien immer schon eine untergründige Strömung, die wirklich sehr kritisch und intellektuell kritisch sich gebärdet, wenn sie die Geschichte verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen hernehmen, die letzten 100, 150 Jahre, dann gab es in Wien immer einen schmalen Strang zumindest von Leuten, von Unbequemen, ja, von Querdenkern, die durchaus Großartiges, das muss man dann nicht nach Zahlen bemessen, geleistet haben. Ob sie die Psychologie nehmen, die Medizin, die Erkenntnistheorie, der Wiener Kreis und so weiter, evolutionäre Erkenntnistheorie und viele andere Disziplinen, Philosophie, haben in Wien eine alte, nicht nur alte Tradition, auch immer wieder einen, wie gesagt, schmalen Strang von Querdenkern hervorgebracht. Oder nehmen Sie unsere Literaten wie Thomas Bernhard, der wäre eigentlich meines Erachtens in England undenkbar oder in den USA. Was sollte er dort machen, in dem Sinne, wie er es hier gemacht hat. Also das Wien scheint zu inspirieren, in vieler Hinsicht. Übrigens fällt mir ein, dass da war ein anderes Interview in einer anderen Zeitung vor zwei Wochen, der Physiker Anton Zeilinger hat sich da den kennen Sie wahrscheinlich aus den Medien, also irrtümlich, also der wurde bekannt dafür, dass er beamen kann, also ganz so ist das nicht, aber als solcher ist er nun mal bekannt geworden als Beamer. Gut, jedenfalls meinte Zeilinger eigentlich sehr sensibilisiert, er glaubt, dass die studentischen Proteste, vor ein paar Wochen waren es ja nur Proteste hier in Wien, die Vorboten sind einer weltweiten Protestaktion, die eben nicht nur die Universitäten letztlich umfassen wird, sondern die Weise darauf hin, nochmal auf die Arbeitsbedingungen etwa der Frauen bei Bildern und so weiter, sondern eine Protestaktion, die sich gegen Verschiedenes richten wird. Stichwort Finanzkrise ist auch so eine Sache. Wir haben ja eigentlich keine Krise, es ist kein Meteorit auf der Erde geflogen gekommen. Tatsache war, beziehungsweise ist einige oder viele besonders gierige Leute wollten noch mehr haben und haben sich verspekuliert. So war das. Und dadurch sind die Milliarden verschwunden. Nein, verschwunden sind sie natürlich nicht. Denn wie Helmut Elsner richtig sagte, Geld kann nicht verschenkt, es wechseln nur seinen Besitzer. Und es ist eine Krise entstanden. Keine Krise eigentlich entstanden, sondern eine Schweinerei ist passiert. Nicht? Und da sollen dann andere dafür draufzahlen. Und da ist es interessant, das ist auch bei einigen, aber damit komme ich dann zum Schluss mit diesen Bemerkungen. Also, das wird auch bei einigen transparenten Wege gesehen und bei Protestaktionen durchaus auch richtig angemahnt. Nicht? Also während man Banken und so weiter Millionen zusteckt, damit da Ruhe herrscht, ist man bei Universitäten und überhaupt Bildungsinstitutionen sehr knausrig. Da wird zwar allgemein drüber gesprochen, Bildung ist wichtig und so weiter, und das ist unser zukünftiges Kapital, wieder ökonomisch, nur kosten soll es halt nichts. Also so wie es wohl nicht gehen. Okay, noch Bemerkungen? Dann kehren wir zurück zum letzten Vorlesungsstoff, also vom letzten Mal. Wir haben über Geburtenkontrolle gesprochen. Der Ausgangspunkt war klar, wir sind 6,7 Milliarden Leute auf der Welt und werden immer mehr. Und wie heute auch schon wieder gesagt wurde, die Lebensumstände vieler Menschen sind katastrophal. Mit ungefähr 1 Milliarde Menschen müssen wir rechnen, die also derzeit hungern und verhungern. Das können wir uns wahrscheinlich nicht wirklich vergegenwärtigen, was es heißt, zu verhungern. Man könnte die Bevölkerung kontrollieren. Da gab es ja viele Ideen schon dazu und so weiter. Klar. Was ist nun moralisch dabei legitim? Wir haben da zwei Dinge auseinandergehalten, zwei Methoden gewissermaßen, die Abtreibung und zweitens Gefängnis für Verhütung. Das zweitgenannte ist moralisch völlig unbedenklich aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler, der meisten Ethiker würde ich sagen, nur der Papst mag es etwas anders sehen und sonstige von religiösem Moralismus beseelte Leute. Abtreibung bedeutet sicherlich das Töten von, wenn auch noch nicht unter Anführungszeichen fertigen Menschen, so doch jedenfalls Embryonen, die sich natürlich im Stadium der Entwicklung zum Menschen befinden. Und wir haben da ein paar Möglichkeiten oder ein paar Argumente dafür angeführt, nicht? Also wenn beispielsweise mit einiger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit prognostiziert werden kann, dass die Mutter die Geburt nicht überleben wird, ist Abtreibung wohl angezeigt, oder wenn beispielsweise das Kind in einem Gewaltakt gezeugt wurde und so weiter und so weiter. In jedem Fall aber, das ist wichtig festzuhalten, bedeuten moralische Entscheidungen hier, Erwägungen letzten Endes, ja, auf die Zeitschrift hingewiesen, Erwägen, Wissen, Ethik, die sich mit solchen Dingen ja nicht nur Abtreibung, überhaupt mit ethischen Fragen und Erwägungsfragen beschäftigt. Es sind also Erwägungsfragen und ich kann also Entscheidungen hier nicht so einfach vornehmen, wie das, nochmal Stichwort, was ein Quadrat ganz klar definiert. So einfach ist in all diesen Dingen das natürlich nicht. Grundsätzlich jetzt Empfängnisverhütung und oder Abtreibung zu verbieten, ist moralisch nicht gerechtfertigt, weil es, wie gesagt, Situationen geben kann, de facto gibt, wo es angezeigt ist, eine Abtreibung vorzunehmen, wo auch moralisch keinerlei Bedenken dagegen angeführt werden können. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass es Missbildungserscheinungen gibt, die dermaßen katastrophal sind, dass man da durchaus mit Recht, mit moralischem Recht, dran denken kann, eben vorgeburtlich einen entsprechenden Eingriff vorzunehmen. Denken Sie etwa an den Anencephalus, also Kinder, die besonders tragisch, praktisch ohne Gehirn zur Welt kommen. Und damit bin ich auch schon beim nächsten Stichwort, nicht nur Stichwort, das ist ein wichtiges Thema, auch für weitere Diskussionen, beziehungsweise für Diskussionen, die wir schon hatten in Bezug auf Sterbehilfe und so weiter. Wo wird das Leben eines Menschen eigentlich bestimmt oder wie definiere ich überhaupt menschliches Leben? Ich möchte das hier in aller gebotenen Kürze zu beantworten versuchen. Auf einer trivialen Ebene gewissermaßen, auf der Alltagsebene ist es uns klar, wann lebt jemand, wann lebt er nicht. Also der liegt da regungslos, also ist er wahrscheinlich tot. Wenn er irgendwelche Regen, wenn er kennen lässt, er atmet und so weiter, dann lebt er. Also wir haben da schon im Alltag gewisse Kriterien, die allerdings natürlich einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht unbedingt standhalten. Auch ein Mensch, der schläft, hat gewisse Lebensregungen. Es kann aber sein, dass jemand, der keine Regung zeigt, trotzdem noch lebt. Also das ist nicht so einfach, wie gesagt, abzugrenzen. Ja, was ist ein Mensch, ist letzten Endes die Frage. Und die Frage ist natürlich nicht mit einem Satz zu beantworten oder mit zwei oder drei Sätzen und schon gar nicht jetzt zu quantifizieren. Es wäre aber wahrscheinlich zugeben, dass sich ein individueller Mensch im Wesentlichen dadurch charakterisiert, wie er denkt, wie er fühlt, was er will, wie er handelt, wie er sich verhält und so weiter und so weiter. Und woher kommt diese Fähigkeit zu denken, zu fühlen, zu wollen etc.? Natürlich vom Gehirn. Natürlich, wenn man eine völlig idealistische Position einnimmt, wie es in der Philosophiegeschichte seit dem Altertum immer wieder gab und noch heute da und dort gibt, dann sind Gehirn und Geist getrennte Kategorien. Es ist das Gehirn zwar eine atomische, eine biologische Masse gewissermaßen, etwas Materielles, der Geist aber oder auch die Seele immateriell. Also diese Haltung, wie gesagt, obwohl sie nach wie vor da und dort vertreten wird, ist nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit nicht mehr haltbar. Was wir als Geist bezeichnen, oder als Seele, gut, das wird oft natürlich unterschieden, aber ich möchte das hier nicht zu kompliziert machen, sind keine eigenständigen, für sich existenten Kategorien, sondern Ausdrücke Manifestationen des Gehirns. Der Dualismus, auf den ich hier also anspreche, also die Trennung von Gehirn und Geist, ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Anomalie. Nehmen wir ein folgendes Beispiel. Sie haben den Lokomotionsapparat, die Beine und die Bewegung. Und jetzt sagen Sie, das sind getrennte Kategorien. Da gibt es die Beine, was Materielles mit der Kniescheibe und den Muskeln und so weiter, Knochen und was da dazugehört. Und die Bewegung ist davon getrennt. Wenn jemand das sagen würde, der spinnt ja, was soll der Blödsinn? Natürlich ist die Bewegung vollständig abhängig von den Beinen, vom Lokomotionsapparat. Ich kann mich ohne Lokomotionsapparat nicht bewegen. Das heißt, Bewegung ist eine Systemeigenschaft des Bewegungsapparates. Analog dazu, wenn auch ungleich komplexer, ist das, was wir als Geist bezeichnen, mit all seinen Ausdrücken, wie gesagt, Denken, Erkennen, Wollen und so weiter, eine Systemeigenschaft des Gehirns. Und das heißt es für unser Thema, ein Mensch, jeder Mensch, und wir sehen hier mal von Schimpansen und so weiter ab, definiert sich letzten Endes über sein Gehirn. Ein ungemein komplexes System natürlich, das viele Freiräume zulässt, unter Anführungszeichen. Wir sind ja alle voneinander verschieden, nicht nur jetzt rein optisch, sondern eben auch, wie wir die Welt erkennen, fühlen, wollen, wie wir denken und so weiter. Jeder lebt ja gewissermaßen in seinem eigenen Mikrokosmos und der wird definiert durch sein eigenes Gehirn. Das heißt, alle diese Fragen, die wir auch bisher schon zum Teil diskutiert haben und die noch zu diskutieren bleiben, sind letzten Endes Fragen, die sich auf das Gehirn zurückführen lassen. Wenn wir also grundsätzlich mal die Frage aufwerfen, was ist ein Mensch, wie definiert sich ein Mensch, dann eben über sein oder ihr natürlich spezifisches Gehirn. Denn von dort aus geht alles, was ein Mensch tut. Wie er denkt, wie gesagt, wie er die Welt erkennt, was er sich vorstellt, was er wünscht, hofft und so weiter und so weiter. Das heißt jetzt, dass wir, zurück zur Frage der Abtreibung und dann noch zur Sterbehilfe, auf moralischer Ebene folgen können, der Embryo, bei dem noch kein Gehirn ausgeprägt ist, der demzufolge auch noch über kein Wahrnehmungssystem verfügt, das im Gehirn verarbeitet werden, also dessen Reize oder Informationsinhalte im Gehirn verarbeitet werden können, der ist noch keine Person im engeren Sinn. Denn Personenbegriff werden wir später noch immer wieder thematisieren, auch wenn wir über Tierethik reden werden. Die Person eines Menschen beginnt, natürlich lässt sich das nicht auf Sekunden oder Minuten festlegen, das sind fließende Übergänge, aber im Wesentlichen beginnt die Person eines Menschen mit einem voll ausgeprägten Gehirn. Und jetzt zum anderen Ende des Spektrums, hört mit der Funktionsfähigkeit des Gehirns auf. In der Philosophiegeschichte gab es zwei Traditionen, nämlich über die Frage, wo ist das Zentrum des Lebens bei Menschen? Und da war einmal Aristoteles, der gemeint hat, das Herz ist der Sitz des Lebens, des menschlichen Lebens. Ja, das Herz ist das Zentrum des Lebens. Wenn das Herz zu schlagen aufhört, ist der Mensch tot. Eine andere Tradition, die geht noch zeitlich hinter Aristoteles zurück, das wurde begründet von dem Arzt und Philosophen Alkmaion von Kroton. Der sagte, das Hirn ist das Zentrum des Lebens. Das ist das Leben. Und damit ist Alkmaion von Kroton eigentlich, oder steht eigentlich, am Beginn der Gehirnforschung, der Geschichte der Gehirnforschung. Und das wird ihm heute wohl jeder Gehirnforscher, jeder Neurobiologe zustimmen. In der Tat sind alle Leistungen, die einen Menschen zum Menschen, zu einer bestimmten Person machen, hier drinnen determiniert. Wann ist also ein Mensch tot? Nicht, wenn sein Herz zu schlagen aufhört. Das ist in der Regel immer am Ende so, dass das Herz versagt. Also wenn eine genaue Todesursache nicht angegeben werden kann, dass er nur sein Herz hat versagt. Oder ihr Herz. Das bedeutet gar nichts, weil am Ende hört immer das Herz irgendwann zu schlagen auf. Klar. Aber es gibt Fälle, wo das Herz noch schlägt, weil auch die übrigen Organe noch mehr oder weniger intakt sind, aber das Gehirn nicht mehr funktioniert. Und zwar überhaupt nicht mehr. Ein Totalausfall. Der Hirntod. Der Hirntod wird daher heute allgemein, vorsichtig gesagt, allgemein, nicht nur von Gehirnforschern, auch von Ärzten, von Medizinern, als der eigentliche Tod des Menschen, eines Menschen diagnostiziert bzw. klassifiziert. Also wenn das Gehirn irreparabel, irreversibel nicht mehr funktioniert, dann existiert die betreffende Person als Person nicht mehr. Es gibt tragische Fälle von absoluter Demenz, wo ein alter oder sehr alter Mensch zwar noch über funktionsfähige Organe wie Herz, Leber, Niere und so weiter verfügt und atmet etc. etc., aber in vollkommener Isoliertheit lebt. Das heißt, sein Gehirn ist ausgeschaltet, er ist nicht mehr oder er ist absolut kommunikationsunfähig und auch absolut pflegebedürftig, weil eben alles, was vom Gehirn ausgeht, eben nicht mehr da ist. Ich persönlich würde mir so etwas natürlich nicht für meine Person wünschen und dann auch noch vielleicht jahrelang in völliger Demenz am Leben erhalten zu werden. Soll ich es anderen Menschen wünschen? Ist das denn überhaupt noch Leben nach dem Kriterium, dass eben alles, wenn wir die Gehirnforschung ernst nehmen und die ist ernst zu nehmen, alles, was uns Menschen als Menschen ausmacht, letztendlich vom Gehirn bestimmt wird, dann ist auch genau dieses Organ jenes, das wir nach wissenschaftlichen Kriterien für moralische Überlegungen dieser Art, also Abtreibung, Sterbehilfe und so weiter, als Ausgangspunkt nehmen können bzw. auch nehmen sollen. Personen mit völliger geistiger Abwesenheit bzw. Demenz sind dann eigentlich nicht mehr als Personen zu bezeichnen, weil wir als Person, wie gesagt, wir kommen später noch darauf zurück, aber vorweg, können wir eine Person definieren als ein Individuum, ein Subjekt, die ist konkret ein menschliches Individuum, ein menschliches Subjekt, das über ganz spezifische, eigenständige, selbstbestimmende Denk- und Handlungsweise verfügt. Bitte.
Eine Frage, wie weise ich die absolute Umnachtung, die Sie eben angeschrieben haben, nach, außerhalb von Introspektion, die da nicht mehr möglich ist?
Klar, bleibt immer ein gewisser Rest übrig, aber wenn Sie es tagelang, wochenlang einen Patienten betreuen, der nie irgendeine Reaktion zeigt, ein gewisses Alter auch erreicht oder überschritten hat, dann können Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, gut, also der lebt in einem, der ist kommunikationsmäßig völlig, also er ist nicht mehr ansprechbar.
Ja, also es gibt so dieses Locked-In-Syndrom oder Locked-In-Syndrom.
Ja, also es gibt da verschiedene Syndrome, ich könnte nachschauen.
Das zeigt sich dadurch aus, dass eben keine Handlungen möglich ist, aber Bildungsleben offenbar schon. Also man weiß es aus
also, das sind,
ja, wieder aufgemacht in der Anfangszeit.
Das sind nach meiner Information jetzt Patienten, wie man das denn konkret diagnostiziert, wie gesagt, ich kann nachschauen in Fachliteratur, die sind physisch an sich gesund, ihrem Alter entsprechend, aber nehmen nichts mehr wahr. Ja, können auch nicht mehr kommunizieren. Natürlich ist es oft auch verbunden mit Bewegungsunfähigkeit und so weiter. Das ist in der Regel sogar der Fall. Also da, das ist ja auch eben das Problem, dass wir sind gewohnt so in der simplen Alltags, Überlegung, also es gibt eine klare Grenze Leben und Tod. Und bis dahin hat er und der Mensch gelebt und ist er gestorben. Das ist der normale Fall gewissermaßen. Und er ist überfahren worden oder erschossen worden oder was auch immer. Nur sind das hier Grenzfälle, wo man eben nicht einfach sagen kann, so, also bis zum Punkt, ich weiß nicht, X2 oder XN hat der und der Mensch gelebt und ab dem Punkt ist er tot. Sondern hier gesagt, dass bestimmte für das Leben natürlich wichtige, lebenswichtige Organe noch funktionieren, eine gewisse Zeit lang funktionieren können, ich weiß nicht, Monate, Jahre vielleicht sogar, dass aber das, wie soll ich sagen, das Antriebszentrum des Lebens des betreffenden Patienten eben nicht mehr existiert, nicht mehr da ist, eben das Gehirn.
Ja, das wollte ich damit eigentlich gar nicht anzweifeln, sondern eher, wenn keine Kommunikation mehr möglich ist von diesem Patienten, kann ich daraus schon schließen, dass er kein bewusstes Innenleben mehr hat?
Gut, ich nehme an, dass dann gute erste und andere Kriterien haben werden, um hier die Wahrscheinlichkeiten umso größer erscheinen zu lassen. Ein Rest bleibt, wie ich vorhin sagte, denn ich habe, glaube ich, schon bei anderer Gelegenheit die auch erkenntnistheoretisch relevante Frage aufgeworfen, die also ausgehend von einem bekannt gewordenen Aufsatz des amerikanischen Philosophen Nagel, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Wir können Fledermäuse von außen natürlich sehr genau beobachten, wir wissen da über die Echorientierung und so weiter, physiologisch. Was im Inneren der Fledermaus vorgeht, das wissen wir natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, was im Inneren eines Hundes vorgeht, ich weiß auch nicht, was in ihnen vorgeht natürlich. Und sie wissen nicht, was in mir vorgeht. Jetzt oder gestern, morgen und so. Das ist klar, der Rest bleibt. Aber er lässt sich wohl einschränken. Ein bestimmtes Alter vorausgesetzt und man kann ja heute auch mit bestimmten neurobiologischen bzw. neurologischen Methoden und Gehirnaktivitäten messen. Nicht? Und da hat man dann schon relativ sichere Kriterien. Wenn die und die Gehirnpartien nicht mehr funktionieren, dann kann nicht mehr das Denken, Fühlen, Wollen und so weiter entstehen, das sonst entsteht. Also die Gehirnforschung ist ja heute schon so weit, dass sie im Großen und Ganzen ziemlich genau lokalisieren kann, in welchen Gehirnarealen sich was abspielt und wofür bestimmte Gehirnareale zuständig sind, Sprachzentrum und so weiter und so weiter. Und wenn diese Areale irreparabel, wohlgemerkt, irreversibel, beschädigt oder geschädigt sind oder eben aus Altersgründen versagt haben, dann kann man auch schließen, gut, also da ist eben jetzt Kommunikation und Denken, Fühlen, Wollen etc. nicht mehr möglich. Und da kann ich auch dann wohl mit einiger Berechtigung sagen, der betreffende Patient verfügt auch nicht mehr über das Innenleben, das sonst einem Menschen zukommt. Jeder von uns, egal was sie gerade tun, hat ein Innenleben, wie sie unterbrochen mit unzähligen Sachen beschäftigt und fällt das ein und dieses. Wir denken an das und jenes, Erinnerung ständig an irgendwas. Nicht mal im Schlaf haben wir Ruhe, da kommen dann die Träume in ihrem ganzen Chaos. Also immer haben wir ein Innenleben, solange eben die entsprechenden Gehirnpartien funktionieren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, können wir dann wohl auch dieses Innenleben oder den Verlust dieses Innenlebens schließen. Und wie gesagt, mit einem gewissen Restproblem, das ja wahrscheinlich immer bleibt. Aber deswegen sage ich, dass natürlich auch dann wiederum Erwägungsentscheidungen sind und in vielen Fällen zumindest keine hundertprozentigen, ganz klaren, mathematisch definierbaren Entscheidungen sein können. Bitte.
Professor Buchel, bei Anencephalie, bei Hirnlosigkeit, habe ich Sie da richtig verstanden, dann hat dieser Mensch auch kein Schmerzempfinden mehr.
Das ist auch. Wenn das Schmerzzentrum entsprechend auch verschwindet, sozusagen, dann kann der auch keinen Schmerz mehr empfinden.
Und das
ist praktisch
ein Eid mehr eigentlich.
Wir wissen jetzt umgekehrt, nicht so bei Patienten mit schweren Gehirntumoren, was keine lustige Angelegenheit ist, die sich vergrößern, ich meine die Tumoren, dass die dann irgendwann das Schmerzzentrum eingreifen. Das natürlich dann, das kann dann nur noch mit immer gesteigerter Dosis von Morphium bekämpft werden, also der Patient dann unvorstellbar, für uns alle wahrscheinlich, unvorstellbare Schmerzen. Gut, aber da wird, das ist das Umgekehrte, da wird das Schmerzzentrum eben zunehmend angegriffen. Wenn es aber gar nicht mehr da ist, kann kein Schmerz empfunden werden. Wir wissen auch, da werden wir bei der Tierethik darauf zurückkommen müssen, bestimmte Tiere aus dem großen Kreis der wirbellosen Tiere verfügen nach allem, was wir heute wissen, über keine Schmerzempfinden, weil ihnen die entsprechenden Organe dazu fehlen. Der Schmerz ist für uns und für viele andere Säugetiere ein elementarer Aspekt unseres Lebens, auch wenn er negativ empfunden wird, natürlich in der Regel, aber er hat eine Signalfunktion. Ein Mensch, der keinen Schmerz empfinden könnte oder kann, wenn ich mich recht erinnere, gab es ein paar ganz wenige Fälle, wo Kinder also zur Welt kamen ohne Schmerzempfinden, die können nicht alt werden. Weil da eine elementare Kommunikation mit der Außenwelt nicht möglich ist. Der Schmerz hat natürlich trivial natürlich seine Funktion, seinen biologischen Zweck. Wenn Sie Zahnschmerzen haben oder was auch immer, das mag ja noch harmlos sein, aber der das signalisiert, ich muss da was machen. Den Zahn ziehen lassen oder ich weiß nicht, was man alles dagegen machen kann. Den Zahn plombieren und so weiter und so weiter. Aber es ist ein Signal, dass da was nicht stimmt. Und das ist also für Hunderte. Beispiel, nicht wahr? Wenn sie irgendwas drückt und zwickt und so weiter, dann heißt das, irgendwas ist nicht in Ordnung. Der Organismus verlangt eine adäquate Reaktion, welcher Art auch immer. Ob Zahnarztbesuch oder was anderes, ist in der Tat dann verschieden. Aber der Schmerz ist was ganz Elementares natürlich, und wenn der fehlt, wenn kein Schmerzempfinden möglich ist, dann ist der Betreffende eigentlich sowieso zum Tode verurteilt.
Weil der Arzt kann aber das Gerät trotzdem nicht abschalten.
Ja.
Der Arzt, der den hypokratischen Eid verpflichtet wäre, und er hat so einen Fall, kann dann trotzdem die Geräte nicht abschalten.
Ja, das ist so ein Dilemma. Nicht? Sie hat den hypokratischen Eid. Beruht darauf, wie wir schon gesagt haben zum letzten Mal, oder fordert, postuliert, der Arzt muss Leben erhalten. Ja. Die Bioethik ist ja auch eine Überlebenswissenschaft. Es geht darum, Leben zu erhalten, aber vielleicht mit der zusätzlichen Betonung auch Wohlbefinden, Wohlbehagen zu erhalten. Und wir sind hier bei jenen Grenzfällen, wo nach allem Ermessen ein Wohlbefinden ja nicht mehr möglich ist. Ja, was soll der Arzt tun? Der hat hippokratisch Eid geschworen. Jeder Arzt in unserem Breit, ich glaube weltweit, muss, wenn er sein Medizin-Doktorat erhält, eben den hippokratischen Eid schwören. Verpflichtet ihn aber auch, Leiden zu verlängern?
Das ist ja, auch schon gesprochen. Wenn er abschaltet und er kann nachweisen, dass der Gehirnlosigkeit vorliegt, dann kann der Kommission
was den Hirntod betrifft, glaube ich natürlich auch nicht, dass wir hier zu einer allgemeinen Lösung kommen werden, und zwar der Gestalt, die sagen kann, so, absolute Demenz, jetzt töten wir den. Das wäre natürlich ganz einfach gedacht. Klar, ich glaube, so haben Sie es ja auch nicht von mir verstanden. Sondern es geht aber um die Überlegung, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, der nicht so klar definierbar ist, wie gesagt, der Mensch als Person nicht mehr existiert. Da ist einmal die moralische Frage. Sollen wir dann jetzt warten, bis der liebe Gott eingreift oder die natürliche Auslese, was ja auf dasselbe hinauskommt in diesem Fall, oder haben wir die moralische Rechtfertigung, Legitimation, vorzeitig einzugreifen, um nicht nur den Betreffenden, der weiß ja nichts mehr davon, sondern auch der Umgebung einiges zu ersparen. Da muss er natürlich hier auch immer wieder die zweite und dritte Person in Betracht ziehen. Das ist leicht, darüber zu reden, was man tun sollte und tun könnte, tun dürfte, nicht tun dürfte, wenn man selber nicht betroffen ist und nicht zu Hause einen Pflegefall dieser Art hat. Dann denkt man vielleicht etwas anders drüber nach. Natürlich haben wir auch gesagt, solange ein Mensch eben bei Bewusstsein einen klaren Willen äußern kann und sagen kann, unter diesen und jenen Umständen möchte ich nicht mehr am Leben erhalten werden, dann ist die Sache mehr oder weniger klar, sofern es sich dabei um einen Menschen handelt, von dem man einigermaßen Stabilität erwarten kann und nicht jemanden, der alle paar Minuten seine Meinung ändert. Nur haben wir hier wiederum es mit Menschen zu tun, wie gesagt, deren Gehirn nicht mehr funktioniert, sodass sie auch keinen Willen mehr zum Ausdruck bringen können, also wenn ich keinen Willen habe, keine Funktionsfähigkeit, dann kann ich auch nichts sagen, ich kann auch nichts äußern, nonverbal äußern, ich kann auch nicht sagen, was ich möchte unter diesen Umständen. Das ist dann eine Ermessensfrage, die muss dann die betreffende engste Umgebung in Verbindung mit dem betreffenden Arzt entscheiden. Niemandem können wir vorschreiben, dass er, wenn er einen Pflegefall zu Hause hat, den unter den und jenen Umständen töten muss. Aber umgekehrt meine ich, dass es falsch wäre, ein moralisches Verbot auszugeben, in solchen Fällen einzugreifen. Wie gesagt, ja, Heiligkeit des Lebens noch einmal, wir dürfen nichts machen, wir müssen den lassen, so wie er ist, und wenn er auch noch 3 Jahre so weiter dahin vegetiert, wir haben kein Recht einzugreifen. Das finde ich natürlich keine richtige Haltung. Ich kann hier nur, wie gesagt, allgemein eine Haltung postulieren oder propagieren, ohne damit für alle Zukunft, für alle denkmöglichen und tatsächlich noch eintretenden Fälle schon eine konkrete Lösung im Vorhinein angeben zu können.
Da gibt es ja heute die Patientenverfügung, wo ich zu einem Zeitpunkt, wo ich also noch geistig gesund bin, eben verfügen kann, sagen kann, was geschehen soll, wenn im Spital eben diese Situation auftritt, dass ich mich nicht mehr äußern kann.
Ja, vorausgesetzt, dass dann überhaupt der Gesetzgeber, also grundsätzlich, die Sterbehilfe erlaubt. Und das in der Schweiz oder Holland etwa ist so großzügiger gehandhabt, in Österreich und Deutschland weniger, was vielleicht auch historische Gründe hat, weil man immer noch, ich habe das betont, ich betone es noch einmal, fälschlich Sterbehilfe mit Euthanasie verwechselt, mit Ausmerzen unwerten Lebens, wie das im Dritten Reich auf grausamste Weise praktiziert wurde. Das ist ja nicht, was unter Sterbehilfe heute in der Ethik verstanden wird. Deswegen auch der Ausdruck Sterbehilfe und nicht Euthanasie, Auslöschung von Leben. Darum kann es überhaupt nicht gehen. Sicher, Patientenverfügung, wir haben auch darüber schon diskutiert. Natürlich bleiben auch da ein paar offene Fragen. Der Patient kann am heutigen Tage sagen, unter den gegenwärtigen Umständen, ich möchte dann und dann, ob das in 2 Jahren der Fall ist oder in 20 Jahren, möchte ich nicht mehr existieren, vielleicht ändert er in den nächsten 5 Jahren seine Meinung. Also das ist, es bleibt da hier natürlich ein gewisser Rest. Nicht alle Fälle sind so eindeutig wie der Medizinprofessor, von dem ich erzählt habe, der sich dann erschossen hat und der noch dazu auch niemanden da aufgefordert, ihm zu helfen. Und der war ja noch selber bei voller Geistesstärke sozusagen und bei voller physischer Fähigkeit sein Gewehr anzulegen. Das war Jäger auch, womit der Jäger auch keine Probleme hatte und als Anatom. Da ist ja eindeutige Fälle. Da kann ich nur sagen, das kann ich nachvollziehen, der wollte nicht mehr, der wollte nicht sein Leben, der wurde Vorstand jetzt weiterleben, weil er ganz anders zu leben gewohnt war. Ja gut, also die Probleme sind hiermit natürlich klar. Wir haben aber noch einmal zumindest auf theoretischer Ebene, und das ist ja schon mal ein ganz brauchbarer Ausgangspunkt, heute die Möglichkeit, also den Menschen als Person über sein Gehirn zu definieren. Da vielleicht eine Nebenbemerkung allgemein zu Bioethik. Bioethik ist immer, oder stützt sich immer auf die Ergebnisse empirischer Wissenschaften. Und ist keine abstrakte Ethik, die ganz einfach mit Geboten und Verboten arbeitet, mit abstrakten Wertesystemen und Normen, sondern versucht, in Verbindung mit empirischen Erkenntnissen zu Lösungen zu kommen. Das ist vielleicht auch das Neue an der Ethik insgesamt, die sich ja doch zumindest im deutschen Sprachraum, in der idealistischen Tradition weitgehend oder zum Teil abgehoben hat von konkreten wissenschaftlichen Ergebnissen. Also man kann die Bioethik als angewandte Ethik auch gewissermaßen verstehen als angewandte Wissenschaft. Also um überhaupt moralische Entscheidungen treffen zu können, sind hier im Vorfeld bestimmte Probleme zu klären, die ich nur auf der Basis entsprechender empirischer Forschung klären kann. Hier in diesem konkreten Fall also die Bedeutung des Gehirns. Wir kommen dann, oder wir schließen jetzt vorläufig zumindest den Komplex Geburt, Tod, Lebensverlängerung, Leidensverlängerung und so weiter, Sterbehilfe etc. ab und kommen zu einem weiteren, zum nächsten großen Komplex der bioethischen Frage im Kontext der medizinischen Ethik, bitte.
Es wird in dem Thema neue synaptische Bünde gebildet. Ja. Dafür können wir nicht sagen, dass das Gehirn als ein Konstant ein Wesen ist. Da ist ein Prozess. Und dafür ist es in einem Tag und in einem anderen Tag nicht identisch. Und dafür, wie können wir dann eine Person kennzeichnen als ein Wesen?
Sie, ob ich Sie das verstanden habe, also akustisch schon, aber nein, das Inhalte. Was meinen Sie konkret?
Ich meine, wie kann man dann zum Beispiel jemanden schuldig machen, wenn der nicht die gleiche Person, der diese Tat getan hat?
Ja, nochmal, ich gebe zu. Und dass ein gewisses Restproblem bei all diesen Fragen natürlich bleibt. Aber wir haben die Möglichkeit, ich betone es noch einmal, in der heutigen Neurobiologie und Neurologie in Verbindung mit anderen Disziplinen, Teilgebieten der Physiologie und so weiter, Lebensaktivitäten, Gehirnaktivitäten auch relativ klar festzuhalten und festzustellen. Und vor allem handelt es sich hier ja bitte nicht um irgendwelche vorübergehenden Störungen, die man dann auch durch entsprechende medizinische Behandlung wieder ändern könnte, verbessern, Defekte, die man aufheben könnte, sondern ich rede hier ausnahmslos über irreversible und irreparable Gehirndefekte, beziehungsweise also ganz allgemein Defekte des zentralen Nervensystems, wovon ja das Gehirn ein Teil ist. Man möchte eigentlich immer jetzt das gesamte zentrale Nervensystem noch dazu im Hinterkopf behalten. Und das kann man schon einigermaßen, bitte.
Nee, ich glaube halt schon, dass der Punkt ist, dass das Hirn sehr wandelbar ist und dass ich gewisse, zum Beispiel glaube ich nicht, dass man das Schmerzzentrum nur an einem Ort lokalisieren kann oder vielleicht schon, aber meines Wissens nach kann das Gehirn sich schon an Schäden zum Beispiel kompensieren, also, andere Hirnareale.
Das Gehirn ist natürlich kein statisches System, es ist ein Prozess, vollkommen klar, es ist ein dynamisches System. Alle Gehirnteile sind ja auch miteinander verbunden, es ist klar, dass die diversen Gehirnzentren, ob ihr Sprachzentrum, Schmerzzentrum und so weiter, das sind keine separaten Klumpen, die unabhängig voneinander da im Gehirn herumliegen. Es ist ein System, klar, bestehend aus unzähligen Einheiten, die miteinander wechselseitig verknüpft sind. Der Hirntod bedeutet, um es noch einmal klar zu sagen, dass keine dieser Verknüpfungen mehr vorhanden ist, dass jedes der Gehirnteile in Beziehung zu anderen Gehirnteilen nicht mehr funktionsfähig ist.
Ja, aber der Hirntod ist ja schon, da ist ja der Tod schon diagnostiziert, da geht es ja dann nicht mehr darum, dass man dann Leiden verlängert oder ob man dann schaltet man den Gerät sowieso ab.
Ja gut, ich kann natürlich sagen, das Herz schlägt noch zum Beispiel, der atmet noch, der betreffende Patient, seine Niere scheint zu funktionieren oder seine Leber und so weiter. Jetzt lassen wir ihn angeschossen an den ganzen Apparat. Und bitte, wie lange das im Detail dauern kann, vermag ich jetzt nicht zu sagen, dann müsste ich doch Mediziner fragen. Aber das war ja das Problem, oder ist auch heute noch das Problem. Wie definiere ich den Tod? Wenn jemand, wie Aristoteles davon ausgeht, das ist das Herz, oder man könnte auch streiten, vielleicht ist es doch die Leber, das funktioniert noch, also der lebt noch. Wenn ich davon ausgehe, dass eben das Gehirn das Zentrum des Lebens ist, und davon kann man nach heutigem Stand des Wissens ja wohl weitgehend ausgehen, dann ist ein bestimmter Mensch, ein bestimmter Patient auch genau dann tot, wenn dieses sein Lebenszentrum nicht mehr funktioniert. Das ist eine Definitionsfrage, gewiss, aber man hat ja auch lange darüber gestritten, wann jemand wirklich tot ist, und im Großen und Ganzen hat man es in den letzten Jahren oder zwei, drei Jahrzehnten in der Medizin zumal weitestgehend, in unseren Breiten zumindest, weitestgehend darauf geeinigt, ein Patient ist tot, wenn er hirntot ist. Auch wenn dann noch die anderen Organe teilweise oder sogar zur Gänze noch eine gewisse Zeit lang funktionieren. Wer dieses Kriterium, Todeskriterium, nicht akzeptiert, der wird natürlich auch aus moralischen Gründen sagen, da darf man nichts ausschalten, der muss da in Ruhe gelassen werden. Wenn ich aber jetzt, und ich persönlich neige dazu natürlich, den Hirntod als Tod definiere, habe ich auch moralisch keine Probleme mehr, das Gerät auszuschalten.
Nein, es geht nur darum, meines Wissens nach ist das schon so definiert, dass der Hirntod dann wirklich als tot gilt und dann geht es nur mehr darum, werden die Organe weiterverwendet oder nicht?
Im weitesten Sinne, ja. Ich sage im weitesten Sinne. Aber ich mag ja bitte auch in Arzt eine völlig andere moralische Position einnehmen und auch wissenschaftliche Position einnehmen und könnte ja sein. Sie haben recht, im Großen und Ganzen, wie ich sagte, weitestgehend gilt zumindest umfangreich eben der Hirntod als der eigentliche Tod des Menschen und da gibt es dann auch, wenn man das akzeptiert, keinerlei moralische Bedenken dagegen. Allenfalls könnte man dann noch, das ist ein anderes Thema, auf das wir noch später zurückkommen werden, Organspende, Organtransplantation, mit einer gewissen Berechtigung sagen, bevor wir ausschalten, nehmen wir aber noch ein funktionsfähiges anderes Organ heraus und spenden das jemandem, der es dringender braucht, wenn dessen Gehirn noch funktioniert. Aber das ist dann ein anderes Thema. Gut, ich wollte heute noch zumindest damit beginnen oder einen Überblick geben über ein weiteres Problem der medizinischen Ethik, ein Problem, das über die medizinische Ethik hinausgeht, Manipulation des Lebens, Stichwort Biotechnologie bzw. Gentechnik. Was ist Gentechnik? Das ist in aller Munde, nicht wahr? Auch in den Medien wird da immer wieder darüber berichtet und es gibt Aufregung immer wieder. Vor 10 oder 12 Jahren gab es eine Propaganda. Wir wollen eine genfreie Zone, hat es geheißen. Das wurde später dann zum Glück korrigiert. Eine gentechnikfreie Zone. Eine genfreie Zone würde heißen, dass in dieser Zone alles Leben ausgerottet werden muss. Also das wollten die Gegner der Gentechnik, glaube ich, nicht. Ich meine damit nur, dass man auch hier aufpassen muss und nicht irgendwelche Schlagwörter ernst nehmen darf, sondern sich schon überlegen muss, wovon überhaupt die Rede ist. Also was ist Gentechnik und was ist hier unter bioethischem Aspekt von Bedeutung? Es ist ein gewaltiger Komplex von Fragen natürlich, die wir hier zumindest teilweise diskutieren werden. Man hat die Gentechnik schon mit der Atomphysik verglichen. Die Atombombe basierend auf der Kernspaltung. Hier wäre ein anderer Kern angesprochen, der Zellkern. Was die Atomphysik betrifft, müssen wir aber nicht näher darauf eingehen. Wir wissen jedenfalls, dass die Atombombe konstruiert wurde, dass zumindest zwei davon aus seiner Zeit über Japan gezündet wurden und wir wissen um die Konsequenzen dieser Maschine. Wir wissen ferner, dass es nach wie vor, obwohl die politischen Blöcke nicht mehr existieren, ein ungeheures Arsenal von Atomwaffen gibt und dass dieses Arsenal genügen würde, die Menschheit gleich 3 oder 4 Mal zu vernichten, als ob es nicht einmal schon genug wäre. Aber das ist ein Thema, über das könnte man noch getrennt diskutieren, es ist nicht das, was ich aber hier jetzt diskutieren möchte, sondern die Analogie ist wichtig hier. Die Frage ist jetzt die Genetik, die Vererbungslehre, in ihren Anwendungen in der Gentechnik in einer ähnlichen Situation, in einer moralisch bedenklichen oder gar bereits verwerflichen Situation, welche Konsequenzen sind zu befürchten, ausgehend von einer genetischen Manipulation des Lebens und vieles andere mehr. Gut, der Reihe nach. Was ist Gentechnik überhaupt? Ganz einfach, jeder, wie auch immer geartete, Eingriff in das Erbgut, also das genetische System eines Menschen oder auch eines anderen Individuums. Und damit ist Gentechnik ein Teilgebiet der Biotechnologie. Biotechnologie ist grundsätzlich jedes technische Verfahren zur Optimierung von Lebewesen oder ihrer Teile. Hier wäre zu denken an Nahrungsmittelproduktion, an die Produktion verschiedener Medikamente, es wäre zu denken an die Produktion von Mitteln zur Schädlingsbekämpfung und so weiter und so weiter. All das ist Biotechnologie. Man verwendet bestimmte biologische Substanzen, um andere zu bekämpfen, oder man verwendet bestimmte technologische, technische Verfahren, um Leistungen eines Organismus, zum Beispiel Ertragsleistungen von Rindern oder von Schweinen, zu steigern. Ein Blick auf die Geschichte zeigt uns, dass eine Manipulation des Lebens bzw. bestimmter Lebewesen eigentlich so alt ist wie die Menschheitsgeschichte überhaupt. Seit dem Zeitpunkt, als der Mensch begann, also wiederum kein Punkt natürlich, sondern auch da sind fließende Grenzen anzunehmen, jedenfalls seit der Mensch begann, Pflanzen und Tiere zu domestizieren, zu züchten, hat er auch in die natürlichen Wege eingegriffen. Die ersten Haustiere, die ersten Hauspflanzen waren bereits im weitesten Sinne genetisch manipuliert. Alles, was Tier- und Pflanzenzüchter jemals gemacht haben, bis in die heutige Zeit, sind letztlich Manipulationen. Das heißt, die Erzeugung von bestimmten Lebewesen, Rassen, Unterarten, Varietäten, nennen Sie es, wie Sie wollen, die sich auf natürliche Art und Weise unter gegebenen Bedingungen nicht oder jedenfalls nicht mit dieser Geschwindigkeit entwickelt hätten. Also die gesamte Biotechnologie mit ihrem Teilgebiet Gentechnik ist ein Eingriff in das Leben, das ist ganz klar, aber das ist geschichtlich nichts Neues, das hat der Mensch eigentlich schon immer gemacht. Ob daraus auch eine moralische Rechtfertigung abzuleiten, das ist eine andere Frage wieder, weil wir halten wir mal die Tatsachen fest. Gentechnik also und der gesamte Komplex der modernsten biotechnologischen Verfahren ist also nichts anderes als eine Verfeinerung, eine Verbesserung, eine Optimierung uralter Züchtungsmethoden. Aber ein qualitativer Sprung gewissermaßen. Denn nach den klassischen Methoden der Tierzucht, wo es dann darum ging, dass man durch konsequente und gezielte Paarung bestimmter Individuen miteinander, dann nach vielen Generationen irgendeine bestimmte Rinderrasse endlich erzeugt, das waren langfristige, langwierige Verfahren. Im Gegensatz dazu ist heute der Gentechnik wesentlich mehr möglich, wesentlich schneller und wesentlich effizienter, um diese Ausdrücke in einem völlig anderen Kontext zu gebrauchen. Wozu klassische Tier- und Pflanzenzüchter, wie gesagt, generationenlang gebraucht haben, das geht mit den heutigen gentechnischen Methoden gewissermaßen blitzartig. Technische Details wollen wir uns hier sparen. In jedem Lehrbuch, jedem Gentechnik-Lehrbuch, da gibt es ja viele, auch einfache Anführungen auf dem Markt, können Sie, wenn Sie sich interessiert, genauer nachschauen und sich informieren, was da an technischen Möglichkeiten wirklich gegeben ist und wie man da im Detail technisch vorgeht. Tatsache bleibt jedenfalls, wie gesagt, dass die moderne Gentechnik als ein Aspekt der Biotechnologie eine wesentliche, eine qualitative Verstärkung oder Veränderung auch klassischer Eingriffe, Manipulationen des Lebens darstellen. Und hier sind zwei Bereiche vor allem zu unterscheiden. Ich habe das schon vor einigen Wochen habe ich schon kurz darauf hingewiesen. Es wird auch allgemein in bioethischen Diskussionen diese Unterscheidung getroffen. Einerseits Gentechnik in der Landwirtschaft, die sogenannte grüne Gentechnik. Und zweitens, da sind wir dann wieder im Bereich der medizinischen Ethik, Gentechnik in der Medizin. Das sind zwei verschiedene Anwendungsbereiche, die auch, wie wir dann gleich sehen werden oder bald sehen werden, moralisch unterschiedliche Bewertungen nach sich ziehen oder nach sich ziehen müssen. In aller Munde ist ja immer wieder die Gentechnik in der Landwirtschaft. Da gibt es Befürworter und Gegner, auch in den Medien wird da immer wieder darüber berichtet, was ist dann nun so gefährlich oder was macht man da in der Gentechnik in der Landwirtschaft. Wie gesagt, ohne hier technische Details und so weiter, ich bin da auch kein Fachmann, ausbreiten zu müssen, geht es in der Hauptsache darum, dass genetisches Material über Artgrenzen hinweg transportiert wird. Also das ist schon ein Verfahren, das über die natürliche Evolution gewissermaßen hinausgeht. Ich kreuze nicht nur Individuen einer Art, solange bis halt irgendeine Kuh herauskommt, die ich als optimale Rasse wollte, sondern transportiere genetisches Material über die Artgrenze hinweg, um neue Pflanzensorten beispielsweise zu züchten. Ja, neue Arten könnte man fast sagen, die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, jedenfalls unter gegebenen Umständen in der Natur, nicht entwickelt hätten. Drei Argumente für die Gentechnik in der Landwirtschaft, die sogenannte grüne Gentechnik, werden immer wieder angeführt. Erstens, Ertragssteigerung und, also von Haustieren und Nutzpflanzen. Wir können auf diese Weise eben Kühe dazu bringen, dass sie mehr Milch produzieren, wir können Schweine dazu bringen, dass sie schneller wachsen und so weiter und so weiter. Wenn man grundsätzlich dafür ist, dass in der Landwirtschaft, in der Viehzucht Effizienzsteigerung nötig ist, dann wird man auch sagen, ja gut, das ist eine sehr gute, wird die Gentechnik haben. Ein zweites Argument, wir können Nutzpflanzen und auch Haustiere unter diesen Umständen züchten, die schädlingsresistent sind. Nicht? Also Landwirte waren ja immer wieder zu allen Zeiten besorgt, wenn Schädlinge aufgetreten sind, die dann die gesamte Ernte vielleicht vernichtet haben und so weiter. Und die Schädlingsbekämpfung ist ja untrennbar mit der Geschichte der Landwirtschaft verbunden. Das ist keine besonders tiefgründige Erkenntnis, das ist trivial. Also mit gentechnischen Methoden können wir schädlingsresistente Organismen erzeugen, beziehungsweise die Schädlingsresistenz verschiedener Arten oder Rassen erhöhen. Und drittes Argument für die grüne Gentechnik, wir können auf diese und nur auf diese Weise das Welternährungsproblem lösen. Wir können eben immer mehr effiziente und resistente Rassen oder Varietäten von Haustieren und Pflanzen züchten, sodass immer mehr Nahrungsressourcen für immer mehr Menschen verfügbar sein werden. Warum immer noch 1 Milliarde Menschen hungern, weiß ich nicht, wenn eben diese Technik ja ohnehin schon angewendet werden kann, beziehungsweise angewendet wird. Was sagen die Gegner der grünen Gentechnik? Die haben auch 2 oder 3 oder mehr, je nach Gesichtspunkt, Einwände. Erster Einwand. Wenn auch grundsätzlich nichts dagegen zu sagen ist, dass man Lebewesen im Sinne der Ernährung des Menschen manipuliert, das hat der Mensch ja auch immer gemacht, so ist bedrohlich die Geschwindigkeit, mit der man das heute macht oder machen kann. Wie schon gesagt, ich wiederhole es noch einmal, der klassische Züchter brauchte Zeit, bis ein neues Rind, ein neuer Rinder oder Schwein oder eine Hunderasse gezüchtet hat. Mit gentechnischen Methoden geht das mit atemberaubender Geschwindigkeit. Und darauf aufbauend, das zweite Gegenargument, die möglichen Konsequenzen sind nicht mit gleicher Geschwindigkeit absehbar. Das Ganze ist zu wenig erprobt. Wir wissen nicht, was es bedeutet, wenn wir so und so viele Haustier- und Kulturpflanzenrassen genetisch manipulieren und dramatisch verändern. Was das für Konsequenzen haben kann, evolutionsbiologisch und auch für uns Menschen. Dritter Einwand. Es werden zunehmend Monokulturen erzeugt, ganz gezielt, ganz bestimmte Merkmale von ganz bestimmten Pflanzen und Tierarten verstärkt, ganz bestimmte Getreidesorten großflächig angebaut auf Kosten der Vielfalt. Daraus folgt dann auch der vierte Einwand. Die Auswirkungen auf andere Lebewesen sind negative, indem ich zwar effektiv, zum Beispiel immer effektiver, Schädlinge bekämpfen kann, gibt es dann, wie es in der militärischen Diktion heißt, Kollateralschäden. Ich nehme in Kauf, dass ich auch andere Lebewesen, die gar keine Schädlinge sind, mit zerstöre. Der Haupteinwand oder das Hauptargument meiner Meinung nach besteht darin, dass wir tatsächlich mit diesen Methoden, da sie mit hoher Geschwindigkeit höchst wirksam angewendet werden können bzw. angewendet werden, dass wir die Konsequenzen nicht abschätzen können und mit der Tendenz zu Monokulturen tatsächlich uns anderer Ressourcen berauben. Wenn also das Argument lautet, wir brauchen die Gentechnik, wir müssen die Effizienz von Pflanzen zu gestalten, damit wir alle Menschen ernähren können, weil es ja immer mehr Menschen werden, da kann man umgekehrt natürlich sagen, Moment, da kann der Schuss ja nach hinten losgehen. Ich produziere immer einseitiger, zerstöre die natürliche Vielfalt, die es ohnehin gibt und die vielleicht auch effektiver nutzbar wäre im Sinne der Welternährung. Nur wenn ich einmal den Punkt erreicht habe, dass nur noch die und die und die Pflanzen oder Tierarten geduldet werden, dann ist es wiederum für Milliarden von Menschen zu wenig. Das sind zunächst einmal jetzt noch gar keine moralischen Überlegungen, das sind noch Überlegungen, die gewissermaßen in der Sache selber begründet sind und sich eigentlich schon auf ein Gebiet beziehen, das wir dann unter dem Stichwort ökologische Ethik noch diskutieren werden. Bitte schön.
Ist das nicht davon unberührt, dass wir uns nicht dadurch anderer Ressourcen berauben, weil ja nicht jeder Gentechniker werden will, sich damit beschäftigen will, sondern es ist immer nur eine gewisse Gruppe oder Interessen, die das machen, aber der Rest, der kümmert sich eher um andere Sachen, sodass dass da die Gefahr nicht sehen, dass dadurch die Ressourcen beraubt werden, die
sonst noch vorhanden sind. Sie berührt damit natürlich einen alten Punkt, nicht, dass einen alten Traum der Menschheit gewissermaßen hat, die Leute gegeben. Die wollte irgendwas manipulieren und haben bestimmte Interessen daran gehabt, jetzt vor allem Lebewesen zu manipulieren. Das hat ja immer einen gewissen Anreiz gehabt und für viele hat das heute noch einen sehr großen Anreiz. Und nachdem natürlich damit in der Regel auch viel Geld verbunden ist, sicherlich mehr als mit Forschungen über Archäologie, Paläontologie und Kunstgeschichte, ist ja klar, dass auch ein Interesse entsprechend an diesen Möglichkeiten besteht und dass daraus dann auch letzten Endes auf der Basis wirtschaftlicher Interessen so ganze Ideologien begründet bzw. vertreten werden. Wie gesagt, das Argument, dass wir also die Gentechnik in der Landwirtschaft deswegen anwenden müssen, damit Nahrungsmittel produziert werden können, immer mehr, und damit immer mehr Menschen ernährt werden können, das stößt ja auch auf Gegenargumente.
Ja, das finde ich nämlich so absurd, weil zum Beispiel gentechnisch manipulierter Mais ist ja ein Hybridsame, der nur einmal angebaut werden kann und dann muss er gleich wieder nachgekauft werden.
Ja, auch das, ja, also genau. Aber das ist hier natürlich, und das kreiden auch die Gentechnik-Gegner immer wieder, deren Befürwortern an, dass da auch immer sehr kurzfristig geplant wird. Ich würde sagen, der momentane Nutzen.
Ja, sehr viel wirtschaftliche Interessen einfach
dahinter. Wirtschaftliche Interesse, möglichst sofort, möglichst gleich, möglichst viel. Nicht? Und wie gesagt, wir diskutieren hier noch gar nicht mögliche moralische Aspekte, sondern zunächst einmal nur sachliche sozusagen. Wenn bestimmte Möglichkeiten bestehen, die sind ja in der Gentechnik heute längst gegeben, ins Leben manipulativ einzugreifen, dann muss man natürlich auch die Frage aufwerfen, was kann das für Konsequenzen haben, und zwar langfristig. Wir wissen eines, das ist eine evolutionsbiologische Grundtatsache, eine biologische Grundtatsache überhaupt, dass das Leben auf der Erde in einer ungeheuren Vielfalt von Arten existiert und existiert hat, und dass natürlich auch jede Art in einer ungeheuren Vielfalt von Varietäten und Individuen existiert. Wären jetzt natürlich die möglichen gentechnischen Eingriffe dieser Vielfalt einebnen können. Ja, ganz bestimmte Rassen, ganz bestimmte Varietäten, möglichst gleich. Hauptsache, das Resultat, also das Produkt, das man dann in Euro oder Dollar und so weiter messen kann, Hauptsache das wird möglichst rasch erzielt. Der Schuss kann, wie schon gesagt, nach hinten losgehen, indem dann eben durch eine zwar vorübergehend sehr effiziente Produktion von sehr effizienten Tier- und Pflanzenrassen, dass die langfristige Auswirkung hingegen die kurzfristigen Vorteile bei weitem aufhebt. Ich habe ein Stichwort eben Schädlingsbekämpfung genannt. Sicherlich sind Schädlinge ein Problem für die Landwirtschaft, aber man kann auch das Kind mit dem Bade ausschütten, wie man sagt. Ich vernichte alle Schädlinge, habe damit aber auch sonst alles andere vernichtet, was in der Umgebung überhaupt lebt. Und das ist natürlich gefährlich. Und gefährlich ist aus ökologischen Gründen, den moralischen Aspekt reden wir darüber. Und man denke auch an die Rodung, an die großflächige Rodung von tropischen Wäldern, wo eine ungeheure Vielfalt zerstört wird, auf Kosten kurzfristiger landwirtschaftlicher Produktion. Wir wissen längst, dass die tropischen Regenwälder keinen sehr günstigen Nährboden liefern für langfristige landwirtschaftliche Getreideproduktion. Aber gut, das wissen wir zwar, aber das nützt offenbar nichts. Es wird weiterhin täglich da gerodet, es werden weiterhin die Wälder vernichtet. Und das wäre so ein Beispiel, wo ein kurzfristiger Nutzen einen langfristigen Schaden verursacht, der dann nicht einmal mehr abzuschätzen ist. Und wie gesagt, die Haupteinwände gegen die Gentechnik in der Landwirtschaft sind jetzt nicht einmal auf dieser Ebene, nicht einmal moralischer Natur, sondern sie liegen darin, dass wir hier Verfahren anwenden, ohne die mittel- und langfristigen Konsequenzen überhaupt noch abschätzen zu können. Und dass die Prozesse eben zu schnell vor sich gehen. Noch einmal, der klassische Züchter hatte Zeit und der konnte auch Irrtümer bemerken und sie korrigieren und so weiter. Wenn ich ja sogar tausende und abertausende Quadratkilometer Monokulturen züchte, dann hat das völlig, kann das völlig andere Konsequenzen haben, als wenn ich irgendeine bestimmte Rinderrasse paaren lasse und so weiter. Also diese Einwände sind natürlich zu überlegen. Ich glaube persönlich, dass die Einwände die positiven Nutzungsaspekte überwiegen. Bitte.
Die Einwände, die treffen ja heutzutage auch schon zu, weil Monokulturen werden ja angelegt.
Natürlich.
Egal, in einem Bereich.
Na klar, wir reden hier nicht über potenzielle, über Möglichkeiten in ferner Zukunft, das gibt es ja schon alles, natürlich. Das gibt es alles, das wird angewandt, sonst würde es ja vielleicht auch nicht so viel Aufregung verursachen. Die Diskussion, wie gesund jetzt Gentechnik veränderte Nahrungsmittel sind, also da, dazu kann ich nichts sagen, muss ich ehrlich sagen, also ich weiß es nicht, ganz einfach. Also da gibt es für und wieder. Ich weiß auch nicht, was in dem Leberkäse drinnen ist, den ich da am Würstelstand kaufe. Meine am sichersten lebt ja bekanntlich der, der erst gar nicht zur Welt kommt. Also eine ganze Menge krankmachender Dinge, die wir zu sich. Die Diskussion möchte mich gar nicht einlassen. Keine Ahnung, ob ein Maisbrei, hergestellt von einem gentechnisch veränderten Mais, schädlich oder gesundheitsfördernd ist, kann ich nicht sagen. Bitte.
Na ja, Professor, jetzt ist es so, die EU ja, ist ja auch ihrer Meinung, dass die Vorteile überwiegen. Daher haben sie unser Gentechnik-Volksbegehren abgelehnt und zurückgewiesen. Und das Problem ist jetzt, ethisch, moralisch, sittlich, ja, dass das von den meisten aber nicht verstanden wird. Das ist das Problem.
Ja, natürlich. Ökonomische Interessen, ich habe ja zu Beginn der Vorlesung heute auch gesagt, dass wir in einer Welt der zunehmenden Ökonomisierung leben, was sehr gefährlich ist, natürlich insgesamt nicht nur an den Universitäten, und wenn Bildung zur Ausbildung zerbröckelt, nicht nur in diversen Konzernen, wo also Menschen gewissermaßen wie Sklaven gehalten werden, sondern insgesamt haben wir auf allen Ebenen einen Prozess der Ökonomisierung, den wir uns eigentlich nicht leisten dürfen. Wir können nicht alles mit Euro und Dollar oder sonstigen Währungen bemessen, wenn es vor allem um Qualitäten geht. Und Sie haben vollkommen recht, dass hier Interessen, großflächige Interessen, jetzt buchstäblich oder im doppelten Sinne des Wortes, vertreten werden. und vielfach ohne Berücksichtigung verschiedener Probleme, die dabei natürlich auftreten. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, natürlich, das können wir heute jetzt nicht mehr zu Ende diskutieren, aber ein ganz wichtiger Punkt, der sich ja nicht nur auf die Gentechnik bezieht, sondern sehr viele Probleme im Bereich der Medizin und so weiter, nämlich der Informationsstand, beziehungsweise wie und wo, wann kann ich sagen, was ist jetzt wie richtig oder falsch. Schweinegrippe haben wir als aktuelles Beispiel. Wenn Sie da diverse Berichte lesen, in Zeitungen, egal in seriösen oder weniger seriösen Zeitungen, im Internet, über die Impfung und so weiter, eigentlich kennt sich kein Mensch wirklich aus. Da gibt es, da ist jemand gestorben, gelesen in Deutschland, aufgrund der Impfung, das wieder geheißen, nein, der war ja schon vorher krank, was soll ich da sagen? Da wird mit Zahlen operiert, so und so viele sind angeblich infiziert und so viele sind gestorben, dann kommt aber zum Teil heraus, andere, einige davon waren sowieso schon so krank, die wären auch ohne Schweinegrippe gestorben wahrscheinlich. Dann gibt es Befürwortung, Gegner der Impfung. Dann ein Bekannter hat mir vor kurzem gesagt, er kennt jemanden, der mit dieser Impfung irgendwie beschäftigt ist. Und der hat gesagt, er würde sich niemals damit impfen lassen, das ist lebensgefährlich. So, was soll ich glauben? Ich nehme es locker, ich lebe so weit wie bisher, ich pfeife auf die Schweinegrippe. Vielleicht habe ich Glück und ich weiß sie nicht. Wenn ich Pech habe, habe ich eben Pech gehabt. Was soll ich machen? Das ist ein Grundproblem, das wir immer wieder in vielen Diskussionen, die dann auch in der Bioethik relevant sind, haben und haben werden. Nicht? Wir haben jetzt hier im Bereich der Gentechnik die Situation, dass wir dann Leute haben, die sagen, bitte, also Gentechnik verändert der Mais, ist gesund und vielleicht noch viel gesünder als der Mais, der nicht gentechnisch verändert ist. Da gibt es andere, die sagen, nein, das ist natürlich schädlich, weil da gibt es die und die und die Untersuchungen in Science und in Nature und da und dort ist das und das erschienen. Und das wird dann alles eine Frage der Glaubwürdigkeit. Tatsache ist eines, dass wir uns hier in Bereichen befinden, wo eine oder zwei Untersuchungen allein nicht genügen, um wirklich verallgemeinende und allgemeine Schlussfolgerungen machen zu können. Es genügt nicht, stichprobenartig irgendeine Untersuchung durchzuführen und dann schon zu sagen, wunderbar, jetzt haben wir die Lösung, sondern das sind auch langwierige Prozesse der wissenschaftlichen Forschung. Und da schließe ich für heute zumindest für mich der Kreis zu dem, was ich eingangs ironisch auch bemerkt habe. Wissenschaftliche Forschung kann nicht so beschrieben werden, dass im nächsten Jahr eine Effizienzsteigerung um 14,3% verlangt wird. Verschiedene Erkenntnisse, wenn sie wirklich tiefgründig sein soll und uns im Handeln, und das ist ja letztendlich der Sinn und Zweck der Wissenschaft, Anweisungen geben soll, bedürfen halt ihrer Zeit. Ja, Erkenntnis fällt nicht vom Himmel, ich kann nicht unter dem Druck der Umstände, unter Zeitdruck und bloß deswegen, weil der nächste Scheck schon wieder fällig ist, ein Ergebnis nach dem anderen produzieren und als absolute Wahrheit verkaufen. Die Gefahr liegt natürlich dann dort, dass sich die Massenmedien dann natürlich auf Dinge stürzen, die halt irgendwie sensationell sind. Darüber zu schreiben, dass man eigentlich vieler Untersuchungen bedarf und dass da vielleicht noch das wissenschaftliche Ethos zu berücksichtigen ist und so weiter, damit kann ja keine Zeitung leben, das ist ja klar. Aber in Wahrheit geht es nur darum, dass wie gesagt, Erkenntnisse und zum Beispiel konkret ist hier, was die möglichen Konsequenzen gentechnischer Eingriffe betrifft, bedarf es nicht einfach pro und contra und zementierter Meinungen, sondern da muss man wirklich sich die Dinge anschauen. Und derzeit ist es jedenfalls so, damit beschließe ich für heute, dass die möglichen Konsequenzen der großflächigen Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft kaum noch absehbar sind. Und aus diesen Gründen hier vielleicht Vorsicht walten, wo man hier Vorsicht walten lassen sollte und auch moralische Argumente in dem Kontext und auch die medizinische Gentechnik, werden wir dann zunächst einmal noch zurückkommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.